365 über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Für unser Radio- und Podcast-Format Mental Health Radio dürfen wir Gespräche mit Expertinnen und Experten führen. In den monothematischen Magazinsendungen, die im DAB Plus Radio, Radio Technikum und auf allen üblichen Podcast-Plattformen abzurufen sind, finden sich Zitate dieser Expertinnen-Gespräche. Hier hören Sie nun aber eines dieser Gespräche in voller Länge. Sebastian Lichtenberg ist Student und Leistungssportler. Gesundheitliche und private Probleme führten bei ihm zu starken Schlafstörungen. Heute bei Mental Health Radio und als Gespräch in voller Länge auch bei 365 der Erfahrungsexperte Sebastian Lichtenberg. Sebastian Lichtenberg, haben Sie eigentlich, bevor Sie selbst Schlafstörungen bekommen haben, irgendwann einmal über Schlafen nachgedacht?
Ja, ich habe schon, bevor ich Schlafstörungen bekommen habe, über das Schlafen nachgedacht. Einfach deswegen, weil es schon früh für mich eine Art Tool war, an der ich schrauben wollte, um meine Leistungsfähigkeit zu erhöhen. Und ich eben vielleicht auch schon früher nicht die Menge an Schlaf bekommen habe, die ich mir vorgestellt habe, um eben ein gewisses Leistungslevel zu erreichen. Ich war frühzeitig auch jemand, der mit 6 Stunden Schlaf zum Beispiel sehr gut klargekommen ist. Und ich habe natürlich gedacht, wie weit könnte ich meine Leistung noch steigern, wenn ich jetzt konstant 8 Stunden schlafen würde. Aber natürlich habe ich da auch nicht akut drüber nachgedacht, als ich noch keine akuten Probleme hatte. Das kam dann tatsächlich erst, als ich wirklich massive Schlafstörungen bekommen habe.
Gleich eine Nachfrage, nachdem Sie jetzt so ein Experte geworden sind auf diesem Feld. Woran denken Sie, liegt es denn, dass wir in unserer Gesellschaft über das Tun am Tag 100.000 Ideen haben und die ganze Zeit überlegen, wie nützen wir die Zeit? Sie haben es indirekt auch gerade angedeutet, wie kann man die Leistung optimieren und dergleichen. Und über diesen beträchtlichen Teil des Lebens, nämlich über den Schlaf, reflektieren wir eigentlich überhaupt nicht und haben wir auch überhaupt keinen öffentlichen Diskurs.
Ja, das ist tatsächlich aus meiner Sicht ein großes gesellschaftliches Problem, weil ich glaube, die Begründung liegt zum Teil auch darin, sicherlich gibt es da immer mehrere Gründe, aber ein Teil der Begründung wird sicherlich darin liegen, dass wir in einer Leistungsgesellschaft leben, wo das einfach gewissermaßen nicht in die Leistungsgesellschaft passt. Weil die 8 Stunden am Tag, die wir für Schlaf einplanen, 1/3 des Tages, 1/3 unseres Lebens, die passen gewissermaßen nicht in dieses immer mehr leisten wollen, immer mehr für die Leistungsgesellschaft auch tun wollen, das passt da irgendwo nicht rein. Und deswegen wird darüber nicht geredet, darüber kein Dialog geführt, darüber auch nicht nachgedacht. Und es wird vor allem auch für selbstverständlich hingenommen, dass das eben funktioniert. Aber wie wichtig das eigentlich ist, um eben leisten zu können in der Leistungsgesellschaft, das wissen die wenigsten, beziehungsweise das wissen wahrscheinlich dann erst später diejenigen, die mal darunter gelitten haben, nicht schlafen zu können.
Ist Schlaf eigentlich das Sinnbild dafür, dass Psyche und Physis eben zusammenhängen?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, mit Sicherheit. Das ist tatsächlich eine sehr treffende Formulierung. Ich habe das natürlich in einem extremen Ausmaße gemerkt. Ich habe gemerkt, wie schlecht es mir psychisch ging, als ich nicht schlafen konnte. Ich habe natürlich einen sehr guten Referenzwert im Fitnessstudio, wie schlecht es mir auch körperlich ging, dass ich plötzlich Gewichte nicht mehr heben konnte, die für mich früher selbstverständlich waren. Insofern, dass das vielleicht beim Thema Schlafen genau zusammenläuft, Körper und Psyche, das ist tatsächlich eine ziemlich treffende Formulierung, ja.
Und Sie haben es vorhin schon angedeutet, auch die Bewertung des Schlafs. Also ich erinnere mich zumindest in meiner Jugend, war Schlafen eigentlich ziemlich spießig. Das hat man halt so gemacht, weil man es machen musste und irgendwann zusammengebrochen ist. Aber eigentlich wollte man die Nacht zum Tag machen und die Zeit nützen, mit Freunden weggehen, tanzen oder Sport betreiben oder was auch immer. Was denken Sie denn, könnte man tun, um den Imagewert des Schlafes zu steigern?
Um den Imagewert des Schlafes zu steigern, glaube ich, ist es notwendig, den Leuten bewusst zu machen, wie wichtig es ist und darüber mehr zu reden. Und auch darüber zu reden, zum Beispiel, was Sie jetzt eben gesagt haben, dass vielleicht das Nachtsausgehen nicht immer die bessere Alternative ist und wie langfristig man sich auch damit schaden kann. Ich bin ein junger Kerl, ich habe das natürlich auch hinter mir. Es ist nicht so, dass ich ein Kind von Traurigkeit wäre und niemals auf Partys gewesen wäre. Aber ich habe dann zum Beispiel irgendwann festgestellt, es bringt mich nicht voran. Mir geht es eigentlich nur schlecht damit. Und wirklich Freude oder Glück empfinde ich dadurch auch nicht. vielleicht ganz kurzfristig, aber am nächsten Tag geht es mir umso schlechter. Und ich glaube, da müssen mehr Leute erstmal selber drüber reflektieren, welchen Wert das eigentlich hat und dann eben auch mit Leuten darüber ins Gespräch kommen, wie wichtig das ist und was man unternehmen kann, vor allem, um die Schlafeffizienz zu steigern, was eigentlich so der entscheidende Parameter dann letzten Endes ist.
Bevor wir dazu kommen, was ganz wichtig ist, zunächst auch noch die Frage, wir sehen gerade in diesen schrecklichen Zeiten, in denen wir gerade leben, mit Krieg in anderen Regionen der Erde, dass Schlafentzug dann durchaus auch als Foltermethode eingesetzt wird bei Kriegsgefangenen. Wieso foltern wir uns eigentlich selbst?
Tja, das ist eine gute Frage und ich glaube, da kommen wir wieder zu einem Punkt, wo wir eben schon drüber gesprochen haben, nämlich es passt gewissermaßen nicht in unsere Leistungsgesellschaft. Wir glauben, dass wir eben den Tag immer voller packen können und quälen uns damit selber, foltern uns damit selber, bis wir eben irgendwann zusammenbrechen. Und erst dann wird uns plötzlich bewusst, wie wichtig das ist und dass das vielleicht der falsche Weg war und dass man eben nicht immer leistungsfähiger dadurch wird, dass man immer mehr versucht zu leisten, sondern im Zweifel dadurch, dass man genug Regenerationszeit auch einplant, um Fortschritte zu machen und das, was man tut, dann eben auch mit 100% oder 110% ableisten kann.
Sie sprechen in Interviews, die Sie gegeben haben, zum Thema davon, dass Sie manchmal nur mehr eine Stunde pro Nacht geschlafen haben und Sie erzählen auch von diesem Begriff der kreisenden Gedanken. Was sind denn kreisende Gedanken?
Tja, kreisende Gedanken sind Gedanken, die einen nicht mehr loslassen und die man selbst eben auch leider nicht stoppen kann. Und es ist eine Endlosschleife, aus der man selbst nicht rauskommt. Und es ist eben auch nicht so, als würde man sich das jetzt aussuchen. Und Leute, die dann zu einem sagen, naja, komm, hak's ab, dann hör auf, darüber nachzudenken, so funktioniert's leider nicht, sondern der Kopf spielt dir dann Streiche und du kannst es nicht verhindern. Und diese kreisenden Gedanken tauchen immer wieder auf und stellen dich vor ein Problem, wofür es keine Lösung gibt. Aber dein Unterbewusstsein oder dein Geist, deine Psyche will eine Lösung für dieses Problem. Und es dreht sich immer wieder um dasselbe, bis irgendeine Lösung gefunden wurde, eine vermeintliche Lösung. Und das ist dann eben gleich auch irgendetwas im Zweifel sehr Extremes oder etwas sehr Ungesundes. Vielleicht auch eine Handlungsvorstellung, wie ich in der und der Situation, in der und der Stresssituation reagieren würde. Und das ist dann mit Sicherheit keine gute Handlungsempfehlung, sondern einfach eine Lösung, die dir deine Psyche dann gibt, damit du irgendwann wieder schlafen kannst, damit das beendet ist. Und dagegen gibt es eben auch Tricks, um das dann irgendwann einzudämmen. Aber das ist ziemlich schwer. Und ich würde sagen, das ist tatsächlich dann auch was, was sozusagen bei diesem ganzen Thema später kommt, eher so ein fortgeschrittenen Kurs ist, weil das ist tatsächlich nicht leicht und da bedarf es einer Menge an Selbstkontrolle, muss man tatsächlich sagen. Ist meine Erfahrung zumindest.
Und nur um das zu präzisieren, kreisende Gedanken sind keine Träume, sondern das passiert im Wachzustand.
Ja, genau. Das passiert im Wachzustand und du kannst es eben nicht kontrollieren, so ähnlich wie Träume. Und du kannst höchstens versuchen, so ein bisschen selber die Lösung deinem Geist vorzuschlagen, aber diese eine Extremsituation, an die denkt deine Psyche automatisch und du kommst da nicht raus. Es sind teilweise wie Flashbacks vielleicht auch. Es gibt sicherlich auch da draußen genügend Leute, die sehr stressige Situationen, sehr belastende Situationen erlebt haben. Und diese Personen werden das eben auch kennen, dass man dann plötzlich, sobald so eine gewisse Reizflut, die tagsüber da ist, nachlässt, in irgendwelchen stillen Momenten, vielleicht wenn man gerade Haushalt macht oder was ähnliches oder etwas eher Beruhigenderes oder sich schlafen legt, dass man dann auf einmal wieder zurückdenkt an den Autounfall, der einen fast das Leben gekostet hätte. Und jeder, der solche traumatischen Erlebnisse eben hatte, der weiß, dass man das ja nicht kontrollieren kann, dass man da plötzlich wieder reingeworfen wird. Und jetzt sucht dein Geist da irgendwie eine Lösung dafür, um das zu verarbeiten. Und das kann man eben nicht kontrollieren. Und das sind dann auch keine Träume. Träume würden ja wenigstens im Schlaf stattfinden. Das findet im Wachzustand statt und hält dich vom Schlafen eben ab.
Sollten Sie sich in einer seelischen oder psychischen Krise befinden und Hilfe suchen, dann können Sie sich an die Telefonseelsorge wenden unter 142, 24 Stunden, 7 Tage in der Woche lang. Oder wenn Sie lieber chatten, dann unter telefonseelsorge.at und dann auf Sofortchat klicken. Oder wenn Sie persönlich Hilfe benötigen und das im persönlichen Gespräch machen möchten, dann gibt es auch noch das Kriseninterventionszentrum, kriseninterventionszentrum.at. Bei Panikattacken oder bei anderen Angstphänomenen, da sagt man, man soll sich aufs Atmen konzentrieren, man soll sich auf die Sinnesorgane konzentrieren. Gehört das auch bei der Bewältigung von solchen kreisenden Gedanken zu den Hilfstools, die es möglicherweise gibt, dass ich also bemühe, mich nur aufs Ein- und Ausatmen zu konzentrieren, um den Kopf sozusagen zu resetten?
Atmung ist da eine Sache. Jetzt kommt es natürlich auch auf den Schweregrad sozusagen der kreisenden Gedanken an. Also ich würde schon nochmal differenzieren zwischen kreisende Gedanken bis dann hin zu Panikattacken, die es auch gibt, die ich auch durchlebt habe. Das sind für mich erstmal verwandte Paar Schuhe, aber immer noch unterschiedliche, weil es einfach sehr mit dem Schweregrad zusammenhängt. Atmung kann da ein Tool sein, nur wenn das eben, ich sag mal, Atmung ist da etwas Moderates. Wenn es sich um kreisende Gedanken handelt, die noch in den Griff zu kriegen sind, dann wird man mit Atmung ein bisschen dagegen ansteuern können. Wenn man jetzt wirklich von Panikattacken spricht oder es sich mehr in diese Richtung bewegt, immer weniger Kontrolle darüber auch da ist, auch da gibt es ja unterschiedliche Level, wenn man so will, dann muss man tatsächlich mehr mit richtig starken Kontrareizen reagieren. Also zum Beispiel Eiswürfel im Nacken oder eine richtig scharfe Chilischote essen. Irgendwas, was dein Nervensystem halt überlastet, auch körperlich, um eben davon abzulenken. Das sind dann eher die Methoden.
Dann kommen wir jetzt von den kreisenden Gedanken zu den Träumen. Auch wenn Sie Probleme hatten, überhaupt in die Traumphase zu kommen, wie gehen Sie denn mit Ihren Träumen um? Haben die dann was damit zu tun, dass Sie nicht schlafen können? Beruhigen Sie Träume? Haben die was zu tun mit dem Durchschlafvermögen?
Also, ich muss dazu sagen, dass ich nie jemand war, der sich da großartig über seine eigenen Träume Gedanken gemacht hat. Auch deswegen, weil ich mich in den seltensten Fällen überhaupt an meine Träume erinnern kann. Ich kann mich tatsächlich, das habe ich beobachtet, als ich mich dann eben auch noch mehr mit dem Thema Schlafen auseinandergesetzt habe, ich kann mich tatsächlich nur dann an Träume erinnern, wenn ich, sagen wir mal, morgens um 7 schon mal aufwache und dann sage, ah, ich habe irgendwie noch Zeit, ich will eigentlich bis um 8 schlafen und ich schlafe dann noch mal ein, dann kann ich mich an meine Träume erinnern, ansonsten überhaupt nicht. Deswegen kann ich darüber eigentlich keine vernünftige Aussage treffen, inwiefern für mich Träume da von großer Bedeutung sind, ob ich von diesen Problemen eben auch träume, ob man in diese Träume eine Deutung legen kann oder nicht. Kann ich aus meinem eigenen Erfahrungswert keine vernünftige Aussage treffen, aber sicherlich gibt es Leute, denen sowas sehr wichtig ist und sicherlich gibt es eben auch die Fälle, wo ja man einfach, wenn man die Träume deuten würde, dass eben man große Rückschlüsse auch auf das persönliche eigene Leben ziehen kann. Das gibt es mit Sicherheit. Ich kann davon aber nicht berichten. Ich war auch nie bei einem Traumdeuter oder habe mich mit einem Schlaftherapeuten mit Träumen auseinandergesetzt.
Aber Sie haben sich darüber auseinandergesetzt, wie Sie die Schlafprobleme in den Griff bekommen können. Welche Modelle gibt es denn da oder welche Modelle sind Ihnen auch begegnet? Ganz konkret natürlich die Frage nach Psychotherapie oder psychologischer Beratung und die Frage nach Medikamenten.
Ja, welche Möglichkeiten es da gibt, um den Schlaf da zu verbessern. Ja, das, was natürlich akut erstmal helfen soll, was ich aber für nicht gut halte und auch nicht unterstützen kann, weil ich es eben selber durchlebt habe, sind natürlich Schlafmedikamente. Da gibt es ja dann eben auch unterschiedlich starke Schlafmedikamente. Die sind dann auch unterschiedlich, was die Abhängigkeit betrifft. Ich hatte dann aber zum Beispiel 4 Wochen lang ein Medikament, was bereits nach 5 Tagen abhängig macht. Entsprechend können Sie sich ungefähr vorstellen, wie ich mich gefühlt habe, als ich dieses Medikament nicht mehr verschrieben bekommen habe. Da konnte ich nämlich gar nicht mehr schlafen, weil ich natürlich total körperlich abhängig dann davon war. Und das war dann mindestens genauso lange wie die Verschreibungszeit. Also es war mindestens 4 Wochen, dass ich eigentlich gar nicht mehr geschlafen habe. So. Und davor hatte ich ja auch schon Schlafprobleme. Mir hat dann im Endeffekt eine digitale Gesundheitsanwendung geholfen. Da bin ich sehr froh, dass meine Ärztin mir das verschrieben hat.
Und wie schaut die aus? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, diese digitale Gesundheitsanwendung ist im Prinzip, ich würde sagen, hat 2 große Teile. Es gibt natürlich noch ein paar zusätzliche Teile. Der eine große Teil sind einfach Module zum Thema Schlaf, die du abschließt, so ähnlich wie Lerneinheiten in der Uni oder in der Schule oder wie auch immer. Und da gibt es dann eben, ich glaube, 12 verschiedene Themen oder 14 verschiedene Themen, Module, die du abschließt. Ein Modul ist zum Beispiel Alltagsentscheidungen, anderes ist kreisende Gedanken, worüber wir auch eben schon gesprochen haben. Ein anderes Modul ist dann Schlafhygiene, Schlaftipps, Schlafeffizienz und so weiter. Und das schaust du dir dann eben gemeinsam mit einer künstlichen Intelligenz tatsächlich an, die dann auch anhand, und das ist der zweite große Teil deines Schlaftagebuchs, was du mitführst, anhand dieses Tagebuchs wertet diese künstliche Intelligenz deine Schlafdaten aus und gibt dir dann eben ja hauptsächlich allgemeine, aber eben auch zum Teil als künstliche Intelligenz persönliche Tipps sozusagen, welche Schritte vor allem für dich geeignet sind, um den Schlaf jetzt zu verbessern. Und das muss ich sagen, das hat mir eben bereits nach wenigen Tagen sehr geholfen.
Die erste Nachfrage, wie schaut so ein Schlaftagebuch aus? Was schreibt man da hinein?
Ja, das kann im Prinzip auch jeder ohne App einfach mit einem Zettel und einem Stift führen. Man schreibt da einfach hinein, wann man, also morgens schreibt man rein, es gibt Morgenprotokoll und Abendprotokoll und morgens würde man eben reinschreiben, wann man abends ins Bett gegangen ist und wann man abends ungefähr eingeschlafen ist. Es geht dabei um eine Schätzung, nicht um einen genauen Wert. Dann trägt man ein, wie lange man zwischendurch wach war, woran man sich erinnern kann. Auch da gilt es zum Beispiel zu berücksichtigen, dass man im Schnitt 5-mal in der Nacht wach ist und man sich nicht daran erinnern kann, solange es unter 5 Minuten ist. Insofern, auch das ist natürlich dann nur gewissermaßen eine Schätzung. Das ist aber auch völlig egal, ob es nur eine Schätzung ist, weil es geht ja letzten Endes darum, es muss ja vergleichbar einfach nur sein. Und wenn ich immer gleich schätze, dann ist es ja trotzdem vergleichbar. Ja, und diese Daten würde man dann da eintragen und dann abends im Abendprotokoll würde man eben eintragen, wann man aufgestanden ist, wie das Energielevel war, die Leistungsfähigkeit, das ist nämlich auch nochmal was anderes. Genau, und dann würde man anhand dessen und Koffeinkonsum und Alkoholkonsum würde man dann noch eintragen. Da reicht es auch nur, wenn man null, wenig, mittel, viel einträgt quasi. Ja, und anhand dessen hat man dann ein paar Daten, womit man das eben vergleichen kann. Jetzt ist es natürlich in der App sehr angenehm, dass man dann zum Beispiel sich Diagramme erstellen lassen kann, wo man dann zwei Daten miteinander vergleicht. Also sagen wir jetzt mal, gut, das betrifft mich jetzt nicht, ich trinke nämlich keinen Alkohol, aber sagen wir jetzt mal, ich will irgendwie sehen, wie war mein Schlaf, wenn ich am Tag Alkohol getrunken habe. Dann könnte man das eben einstellen, irgendwie Dauer des Schlafes zum Beispiel versus Alkoholkonsum und dann hätte man eine Kurve und könnte grafisch sofort einen Zusammenhang eben sehen, auch als Laie. Und dafür ist dann diese App eben sehr, sehr gut geeignet, aber erstmal das Schlaftagebuch selber zu führen, das kann ich tatsächlich jedem nur empfehlen, der seinen Schlaf verbessern möchte, weil es kann auf jeden Fall nicht schaden und im Zweifel wird es dir schon sehr viel helfen.
Heute bei 365 der Erfahrungsexperte für Schlafstörungen Sebastian Lichtenberg. Jetzt sagt man ja gerade bei psychischen Themen, dass es eben im Gegensatz zu der sogenannten physischen Gesundheit eine ganz individuelle Sache ist. Daher gibt es oft die Vorbehalte gegenüber Apps, weil da würde man ja jeden Menschen gleich machen sozusagen. Haben Sie dann die Ergebnisse der künstlichen Intelligenz auch noch mit einer Ärztin oder einer Schlaftherapeutin besprochen und eingeordnet, um das sozusagen ihrer Persönlichkeit auch noch einmal anzupassen?
Jein. Also man kann sich in dieser App dann einen medizinischen Bericht erstellen lassen und der ist tatsächlich dann eben auch für Ärzte sehr interessant und sehr aussagekräftig. Und diesen medizinischen Bericht habe ich meinem Arzt vorgelegt und der hat sich das angeschaut. Der hat das aber ehrlich gesagt dann auch nicht weiter kommentiert, außer sie haben große Fortschritte gemacht oder sowas ähnliches, hat er gesagt. Oder ich glaube, er hat gesagt, na, das schaut ja gut aus. Also großartig, da jetzt eine Auswertung hat da nicht stattgefunden. Das mag schon sein, dass vielleicht auch psychische Gesundheit noch in einem höheren Maße individuell ist als physische Gesundheit generell bei Menschen. Trotzdem glaube ich, dass auch hier erstmal gilt, dass wenn man genug Schritte hat, die allgemein erstmal helfen, ja, wenn man davon jetzt nicht nur einen hat, sondern sagen wir 5 verschiedene, und ich ergreife alle 5 Tipps, dann wird es, obwohl das vielleicht individueller ist als physische Gesundheit, könnte man jetzt konstatieren, wird es dir wahrscheinlich helfen. Weil ein Tipp davon wird irgendwie dann für dich entscheidend sein und dich voranbringen, auch wenn es individueller ist. Also das glaube ich schon, würde ich mir zumindest keine Gedanken drüber machen und es im Zweifel einfach erstmal ausprobieren.
Also nutzt nichts, schadet nichts, so ungefähr.
Genau.
Kommen wir nochmal zur Entstehung der sozusagen Beschwerden, der Krankheit, wie auch immer man das nennen möchte, zurück. Wie sind denn Ihre Einschätzungen? Denken Sie, dass auch glückliche, sogenannte gesunde Menschen Schlafprobleme bekommen können?
Das ist tatsächlich eine für mich sehr interessante Frage. Und ich habe da auch versucht, im Vorfeld darüber nachzudenken. Ich denke, ehrlich gesagt, auf lange Sicht nein. Ich denke, dass man als Mensch durchaus mal 1, 2, vielleicht auch mal 3 Wochen mit wenig Schlaf überstehen kann und trotzdem auch glücklich sein kann, trotzdem vielleicht auch ein gewisses Energieniveau erreichen kann, auch vielleicht leistungsfähig sein kann. Aber irgendwann kommt dieser Einbruch und irgendwann wird es den Menschen aus meiner Sicht psychisch auch sehr mitnehmen, weil er einfach nicht mehr auf seine Leistung kommt, weil er keine Energie mehr im Körper hat, weil das die Stimmung beeinträchtigt. Und es ist für mich tatsächlich unglaublich schwer vorstellbar, dass jemand tatsächliche pathologische Schlafstörungen haben kann und psychologisch oder psychisch glücklich sein kann. Das halte ich aus meinem Erfahrungswert heraus für ja fast unmöglich.
Und wie ist es umgekehrt? Kann man psychisch stabil sein und es einem gut gehen und trotzdem Schlafstörungen haben?
Naja, also nicht jeder wird psychische Probleme, vor allem auch keine langfristigen psychischen Probleme auf Schlafstörungen entwickeln. Aber auch hier denke ich, dass ja, je länger das geht, je länger du diese Schlafstörung hast, desto höher wird einfach die Wahrscheinlichkeit, desto höher wird der Leidensdruck, der psychische Leidensdruck. Und vermutlich gibt es irgendwann dann auch einen Tipping Point, wo, sagen wir mal, eine signifikante Anzahl an Menschen dann eben psychisch zusammenbricht, wo dann irgendwie nach 4 Wochen vielleicht 80% der Menschen auch psychische Störungen erleiden werden. Ich habe da jetzt keine Statistiken vorliegen, aber so würde ich es mal vermuten, dass es dann eben so passiert. Also es mag dann auch Ausnahmen geben, die einfach wirklich stabil genug sind, aber früher oder später werden viele, viele Menschen da auch psychisch dann sehr drunter leiden.
Was sagen denn Ihre Recherchen? Sind Schlafstörungen auch ein Faktor, den man ererben kann oder die Veranlagung dazu zumindest?
Ich denke nicht, dass es da eine tatsächliche genetische Veranlagung gibt, also dass man das im klassischen Sinne meinetwegen rezessiv, nicht rezessiv vererben kann. Aber das, was Kinder natürlich sehr beeinflusst, ist das Elternhaus und die Schlafgewohnheiten, die man dort beobachtet, die man dort mitgegeben kriegt. Insofern, also in einem erziehungstechnischen Sinne, glaube ich, kann man Schlafstörungen vererben, wenn man zum Beispiel sieht, dass die Eltern schlecht schlafen, wenig schlafen, viel arbeiten, nicht auf Schlafhygiene achten, eine schlechte Schlafeffizienz haben. Sowas schaut man sich dann vielleicht schon als Kind eben ab. Da gibt es mit Sicherheit einen Zusammenhang, auch wenn ich auch hier die Studien nicht kenne, aber was anderes kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ja, aber wie gesagt, es ist eben keine eigentliche Vererbbarkeit aus ja meiner Erfahrung heraus im eigentlichen Sinne. Genau, also einen Zusammenhang wird es da geben.
Man könnte also doch sagen, die Leistungsgesellschaft ist der Hauptstressor für Schlafstörungen, oder?
Der selbstgemachte Druck. Das fällt mir tatsächlich schwer, das so zu sagen, dass es der Hauptschuldige daran ist, weil ich glaube, der Auslöser sind dann auch oft individuelle Sachen. Also man ist dahingehend irgendwie schon anfällig und dann kommt irgendwie noch eine Sache individuell dazu, die gar nichts mit der Leistungsgesellschaft zu tun hat und das sorgt dann für den Zusammenbruch. Deswegen ist glaube ich, schwierig, da überhaupt zu sagen, jetzt das ist der Hauptschuldige und das nicht. Das ist im Zweifel auch nicht zielführend. Das kann an der Leistungsgesellschaft liegen, das kann an individuellen Gründen liegen. Im Endeffekt ist eigentlich nur entscheidend, dass man dann was dagegen unternimmt und dagegen vorgeht. Und im Endeffekt ist es egal, wer daran schuld war. Man muss einfach irgendwie da rauskommen.
Wie bei jedem psychischen Problem, es ist vielschichtig. Es gibt viele unterschiedliche Aspekte, die zusammenfallen müssen, ganz im Sinn des biopsychosozialen Konzeptes, das da dahinter steht. An Sie aber jetzt dann auch noch die Fragen, um zum Schluss noch einmal ins Konstruktive zu kommen. Hilft es, wenn man einen regelmäßigen Schlafrhythmus hat, also jeden Tag zur gleichen Zeit zu Bett geht?
Das hilft nicht nur, das ist die Grundvoraussetzung tatsächlich. Also definitiv ein regelmäßiger, gesunder Schlafrhythmus und konstanter Schlafrhythmus ist die Grundvoraussetzung dafür, dass man auch gesund schläft. Und man muss es sich eben auch zum Teil so vorstellen, dass man seinen Körper daran gewöhnen muss. Und nur über dieses Tool, also regelmäßig zur selben Zeit ins Bett zu gehen, wird man es eben auch langfristig schaffen, die Schlafeffizienz, und das ist dann der entscheidende Parameter, nach oben zu treiben. Alles andere funktioniert eben leider nicht. Also es ist tatsächlich eine Grundvoraussetzung.
Mit Schlafeffizienz meinen Sie, dass man auch in eine Tiefschlafphase kommt?
Ja, richtig. Das sowieso. Mit Schlafeffizienz meine ich aber vor allem die Zeit im Bett versus die Zeit, die ich tatsächlich schlafe. Also wenn man da eben über 85% kommt, dann ist das sehr, sehr gut, dann ist das gesund oder da sollte man eben hinkommen. Ich habe zurzeit eine Schlafeffizienz von circa 91% oder 90%. Das ist also sehr, sehr gut und das ist sozusagen der entscheidende Faktor dann, dass man dann meinetwegen 8 Stunden im Bett liegt und davon 7,5 schläft, wenn es richtig gut ist, oder 7 Stunden schläft, das ist auch schon richtig gut von 8. Da findet der Körper dann eben Erholung, da kann er in alle Schlafphasen mehrfach durchlaufen und da findet die Regeneration statt und das ist ja dann eben auch nicht zuletzt im Sport einfach absolut entscheidend.
365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant das Gespräch 841 mit der Schlafcoachin Melanie Pesendorfer oder das Gespräch 813 mit Katrin Skala, sie ist Psychiaterin am AKH in Wien, oder das Gespräch Nummer 711 mit Gertrude Bogi. Sie hat die Boje, ein Ambulatorium für Kinder und junge Erwachsene bis 18 in Wien, gegründet.
Können Sie uns vielleicht auch noch 2, 3 weitere Tipps geben? Also welchen Einfluss hat beispielsweise die Gestaltung des Schlafzimmers? Wie ist das mit elektronischen Geräten? Wie ist das mit Licht? Was würden Sie bei diesen 3 Aspekten noch uns mitgeben können?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Also als erstes zum Thema Licht und Handy oder elektronische Geräte. Das würde ich mal zusammennehmen, weil das Problem an den elektronischen Geräten ist einfach das bläuliche Licht, was dem Körper quasi suggeriert, es sei Tag, es sei Wachzeit, bleib wach. Deswegen wird geraten, mindestens, und da sage ich wirklich ganz bewusst, mindestens 1 Stunde vorher das Handy oder den Laptop oder den Fernseher nicht mehr anzurühren. Ich habe es dann so gemacht, dass ich das komplett da entfernt habe und einige Stunden vorher dann nicht mehr angefasst habe. Das kann ich also nur jedem raten. Beim Thema Bett ist es auch so, das fand ich auch sehr interessant, dass man dafür sorgen sollte, dass es so puristisch wie möglich quasi ist, dass keine Reize da sind, die einen ablenken können. Also keine zusätzlichen Decken, die stören können, keine zusätzlichen Kissen, die stören können. Ein Kissen, ein meinetwegen Kuschelkissen, also kleineres Kissen, ich nenne das immer so, und eine Decke, wenn man alleine schläft. Dann zum Beispiel generell gilt es darum, die Reize zu minimieren, die einen wach halten können. Also dann eben auch zum Beispiel vorher lüften, ordentlich Luft reinlassen. Im besten Fall, Studien zeigen, dass man bei circa 17 Grad am besten schläft. Das versuche ich dann eben auch, sofern das natürlich ja saisonal möglich ist, auf 17 Grad im Zimmer zu kommen, dann die Fenster zu schließen, damit eben auch kein Schall reindringt, der mich dann irgendwie nachts wieder wach machen kann. Also da geht es viel um Reizminimierung. Und dann zum Beispiel auch vielleicht nochmal auf das Thema Licht zurückzukommen. Da kann es zum Beispiel sehr helfen, eine Kerze oder 2, 3 Kerzen anzumachen, die einfach dann rötlicheres Licht rüberbringen und damit eher eine Abendstimmung simulieren und dem Körper eher ja Ruhe, Schlaf, abends vermitteln. Genau, das sind so Tipps, die da helfen können. Übrigens auch interessant, lesen ist nicht in allen Fällen gut, beziehungsweise eigentlich ist es sogar eher schädlich zu lesen, weil es neue Reize sind und weil es tatsächlich auch Sachen sein können, die einen beschäftigen, wie zum Beispiel, wenn man einen Krimi liest und so weiter. Das ist aber sehr individuell, da kann man nicht sagen, da rate ich grundsätzlich davon ab. Aber man sollte da eben auch wirklich es nicht so sehen von wegen, ich kann jetzt nicht schlafen, jetzt fange ich an zu lesen. das ist vielleicht auch der falsche Schritt. Da muss man sich selber sehr kritisch hinterfragen, hilft es mir wirklich dabei einzuschlafen? Und ein ganz entscheidender Tipp, wenn ich den noch einbringen darf, ist tatsächlich, man wird natürlich die Situation haben, dass man diese eben genannten Tipps vielleicht auch befolgt hat und jetzt legt man sich hin, versucht zu schlafen und kann nicht schlafen. Und man kann 10 Minuten nicht schlafen, man kann 15 Minuten nicht schlafen, man kann eine halbe Stunde nicht schlafen. Ja, was mache ich dann? Also, nach einer Viertelstunde bitte aufstehen, irgendwas im Haushalt zum Beispiel machen, räumen Geschirrspüler aus oder ein oder weiß ich nicht, mach irgendwas. Und dann gehst du wieder ins Zimmer und legst dich wieder hin und versuchst wieder zu schlafen. Also unterbrich das. Du musst deinen Kopf konditionieren, dass sozusagen dein Bett nicht mit dem Wachzustand assoziiert wird. Das ist ganz entscheidend. Dein Gehirn muss das Bett mit Schlafen assoziieren. Also man spricht da übrigens auch von S&S, also sozusagen das Bett ist nur für Schlaf und sexuelle Aktivität da und für nichts anderes. Und damit musst du deinen Geist konditionieren auf dein Bett.
Wie ist das mit Sport vor dem Schlafengehen und sozusagen der körperlichen Müdigkeit?
Ja, sehr gute Frage. Sport direkt vorm Schlafengehen oder einige Stunden vorm Schlafengehen nicht. Also ich sage mal so, man sollte mindestens 4, eher 6 Stunden vorm Schlafengehen kein Koffein mehr zu sich nehmen. Und in dieser Zeit würde ich auch keinen Sport mehr machen, wenn es sich eben vermeiden lässt. Man muss aber sagen, auch ich habe da unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Also wenn ich jetzt im Fitnessstudio ganz normal war und ich habe Krafttraining gemacht, dann wäre das nichts mehr, was ich unbedingt eben zu dieser Zeit, sagen wir mal, nach 18, 19 Uhr noch machen würde, weil es mich dann eher wach macht. Es hat mir aber teilweise auch geholfen, um 18 Uhr eine Konditionseinheit einzuschieben, wo ich einfach nur ganz meditativ, ganz stumpf eine halbe, dreiviertel Stunde auf dem Hometrainer Fahrrad gefahren bin im Fitnessstudio. Das hat mir geholfen, das hat mir den Schlafdruck erhöht. Das ist aber auch so eine Sache wie das angesprochene Lesen, wo man vielleicht auch selber das mal ausprobieren muss und schauen muss, naja, wird der Schlafdruck höher oder nicht? Und wenn er nicht höher wird, dann lasse ich es lieber sein und mache es zu einem anderen Zeitpunkt, wenn ich die Wahl habe zumindest.
Und zum Schluss auch noch die Frage nach irgendwelchen Kräuterdrinks oder sowas. Wir sind uns einig, Schlafmittel sind ein Schmarrn, weil die machen körperlich abhängig. Wir sind uns einig, Alkohol ist ein Blödsinn, gefährlichste Droge der Welt und keine Antwort auf Probleme und auch keine medizinische Hilfe. Mhm. Aber vielleicht gibt es ja etwas Beruhigendes. Vielleicht gibt es ja Gerüche oder auch Kräutertees oder Früchtetees, die einen dann noch etwas beruhigen. Was sind da Ihre Erfahrungen und Ihre Tipps?
Ja, ich probiere da natürlich auch sehr viel aus, generell mit Supplementen einfach in dem Sport, was ich mache. Was mir tatsächlich sehr geholfen hat, es ist inzwischen ein ganz klassisches Fitnessprodukt, gibt es bei jedem Hersteller, ob das nun ESN ist oder was weiß ich wer, ist tatsächlich Ashwagandha. Das ist ja ein Wurzelextrakt, was beruhigend wirkt, was den Stress runterfährt. Also das kann man mal ausprobieren, das ist eben auch nicht allzu teuer. Ich habe selber noch nicht ausprobiert, aber schon von Freunden, die ähnliche Sachen machen wie ich, sage ich mal, gehört, dass ihnen Johanniskraut hilft. Das wollte ich mir demnächst mal in der Apotheke besorgen. Und eine Person hat mir mal gesagt, dass das war tatsächlich ein richtig, richtig guter Ernährungsexperte, der das gesagt hat, ist THC, aber als Tropfen. Also wir reden nicht von Grasrauchen, also das bitte nicht. Aber da gibt es ja inzwischen solche Produkte. Da habe ich immer die Finger davon gelassen, weil ich einfach meine Finger komplett von Drogen lassen möchte und alles, was damit zu tun hat und eigentlich auch diesen Stoff gar nicht meinem Körper zuführen will. Aber das hat tatsächlich jemand gesagt, dem ich da großes Vertrauen entgegenbringe. Also vielleicht auch das mal ausprobieren. Man muss aber auch dazu sagen, das sind jetzt sozusagen Supplemente, die einfach helfen vom Stoff her, aber es geht eben auch viel um deine Psyche. Also zum Beispiel, mir hat auch sehr geholfen, oder das hilft auch studientechnisch tatsächlich ziemlich vielen Menschen, einfach eine warme Milch mit Honig. So, es geht gar nicht um die warme Milch mit Honig oder um den Tee oder was auch immer oder um den Kakao. Es geht einfach quasi um dieses Ritual, um dieses Schlafritual. Und ja, da sollte man dann vielleicht darauf achten, dass man nicht zu viel Zucker reinballert, weil natürlich die Saccharide, die werden wieder deine Aktivität hochfahren, allein deine Insulinaktivität. Aber wenn man so ein Ritual hat, und dazu zählt auch Kerzen anzünden und auch eine warme Milch mit Honig, das hilft einem eben sehr, zum Schlaf zu finden.
Ganz zum Schluss noch die Frage, wann ist der Moment, dass ich unbedingt mit dem Arzt drüber reden sollte oder mit einer Schlaftherapeutin?
Auf jeden Fall nicht zu spät. Ich glaube, man sollte es nicht zu weit kommen lassen. Also ich meine, letzten Endes, man ist krankenversichert, ein Arztbesuch kostet kein Geld. Vielleicht sollte man mal einen Termin ausmachen, vielleicht sollte man mal mit jemandem darüber sprechen. Wir haben ja darüber gesprochen, dass Schlaf die Voraussetzung für alles ist. Und wenn ich das Gefühl habe, dass ich gewisse Leistungen im Alltag gar nicht mehr erbringen kann, weil ich irgendwie ständig übermüdet und fertig bin, dann, also spätestens dann, sollte ich mal mit jemandem darüber sprechen. Es gibt heutzutage die Möglichkeiten, egal ob eben analog oder digital, muss man sagen, es gibt die Möglichkeiten, um dagegen vorzugehen. Und dann sollte man eben, ja, wie gesagt, es ist ein Drittel des Lebens, es ist unglaublich wichtig, also lieber zu früh als zu spät.
Und um Hilfe zu fragen, ist kein Zeichen der Schwäche,
auf gar keinen
sondern
Fall.
Ein Zeichen der Stärke. Sebastian Lichtenberg, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Expertise und toi, toi, toi für alles, was da kommt.
Ja, wunderbar, ich bedanke mich auch.
365, ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien, hergestellt von Inspiris Medienproduktion. Falls Sie die Arbeit von VSOM und diesen Podcast unterstützen möchten, dann abonnieren Sie 365 auf allen Podcast-Plattformen wie Spotify, Castbox, iTunes oder Soundcloud und überall, wo es Podcasts sonst gibt. Der Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien finanziert seine Aktivitäten durch Mitgliedsbeiträge und Spenden. Falls Ihnen Medien, Bildung und Demokratie auch ein Anliegen sind, dann freuen wir uns, wenn Sie uns mit einer Spende unterstützen möchten. Dazu finden Sie Informationen auf der Webseite www.vsom.tv. In diesem Sinne, bis morgen.